Podcast Folge 61 mit unserem heutigen Gast Selim Topuz.
Selim Lee Topuz, so jetzt mittlerweile. Ich habe es geschafft, diesen Namen einzuprägen, weil hat irgendwie, glaube ich, nicht jeder geschafft, aber ich habe einfach überall Selim Lee angegeben.
Ja.
Und jetzt steht das auch überall so, Selim Lee. Auch so, wenn ich aufgerufen werde. Ich finde das voll geil. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft.
Für alle, die nicht wissen, was das Lee heißt jetzt eigentlich, erklär mal ein bisschen.
Eigentlich kommt das von Bruce Lee. Und warum ich den Namen jetzt mitbekommen habe, ist eigentlich, ich habe viele seiner Bücher gelesen, die mir sehr geholfen haben, da Kampfsport ein bisschen besser zu verstehen, weil ich ja das Tiefsinnigere auch verstehen wollte. Und er ist ja natürlich der Mann, der das erklärt. Und ich habe halt ganz am Anfang, wie ich noch neu war und es gerade erst am Verstehen war, habe ich halt immer wieder über seine Philosophie geredet und bin, glaube ich, vielen Leuten am Arsch gegangen. Und bis sie mich selber zum Spaß Selim Lee genannt haben. Ja, du bist schon der nächste Bruce Lee und so. Aber eigentlich nur vom Wissen, da konnte ich ja noch nichts. Aber ich habe schon so viel gelesen, dass mein Kopf mehr wusste, als mein Körper konnte. Und ja, so irgendwie ist der Name entstanden, so habe ich mich dann auch in Instagram genannt, spaßhalber, und irgendwie ist der Name geblieben und jetzt habe ich es geschafft, dass man auch in Deutschland mich so nennt, also man kennt mich auch so und das finde ich so cool, weil man muss sich vorstellen, hier kennt man mich vielleicht noch nur unter Selim Topuz, obwohl auch schon mittlerweile Selim Lee, aber in Deutschland hat man mich dort gleich bei den ersten Kämpfen mit Selim Lee aufgerufen und jetzt kennt mich jeder unter Selim Lee, das heißt, dieser Name ist schon bekannter als mein echter Name, mein Künstlername, sage ich mal jetzt.
Und Markus Haas hat einmal gesagt, du wärst der letzte Schüler von Bruce Lee.
Ja, genau. Ja, das sagt er, ja, ehrlich. Ja.
Aber also, da müssen wir gleich dann drauf ansprechen, das ist eigentlich nicht dein offizieller Kampfname, weil offizieller Kampfname ist ja The Ronin.
Ja, gell? Eigentlich The Ronin, das ist eigentlich mein tatsächlicher Lebensweg. Ja.
Und wir haben alle schon einmal durch den Matthias Brehofer alles erfahren über Ronin und warum das so heißt und warum eigentlich der alte, also ein ehemaliger Samurai ist, der sozusagen alle anlebt. Was mich zu der nächsten Frage bringt, was gar keinen Sinn macht, weil du bist eigentlich Türke.
Ich weiß. Ja, ich lebe halt, also ich bin sogar so ein Mensch, der eigentlich keine Nationalität richtig, in dem Sinne, also ich erkenne Kulturen, ich erkenne Lebenswege, aber so Nationen an sich, ich glaube an sowas nicht. Deswegen, ich glaube nur an Lebenswege. Und da ich so lebe wie ein Ronin, ich habe ein Buch gelesen von Miyamoto Musashi damals. Das war das erste Buch, was ich gelesen habe. Das war noch bevor ich überhaupt Bruce Lee's Weisheiten dazugenommen habe. Ich sage dazu, weil es ist ja fast das Gleiche. Nur halt zu einer anderen Zeit und zu einem anderen Kontext beschrieben. Und das hat mir gefallen. Und ich war schon immer so ein introvertierter Mensch, der alles so selber gemacht hat, allein gemacht hat und sehr in sich eingekehrt. Aber im guten Sinne, glaube ich, weil introvertierte Menschen haben den Vorteil, dass sie sich selber besser reflektieren können, weil sie sich mit sich selber mehr beschäftigen. Ein Extrovertierter hat weniger Zeit, weil er sich mit dem Äußeren beschäftigt, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich den Vorteil gehabt, dass ich mich deswegen gleich von Anfang an in Kampfsport, Kampfkunst, sage ich sogar, mich gleich für diese Sachen interessiert habe und mich auch mit diesen Sachen beschäftigt habe. Und wie gesagt, deswegen habe ich auch das Tattoo.
Ah, ja, Ronin steht drauf auf deiner linken
Unterarm. Genau, dass ich nicht vergesse. Ja, genau. Habe ich auf dem linken Unterarm tätowieren lassen, auch in Thailand.
So groß, wie das draufsteht, wärst du es niemals vergessen.
Ja. Und ich wollte einfach nur mit 30 habe ich das damit drauf tätowieren lassen, dass ich mich erinnere, warum ich angefangen habe, weil es hat eigentlich wegen dem angefangen.
35 bist du jetzt gerade für alle, die
34,
sich jetzt gerade
34 bin ich geworden. Genau, mit 30 habe ich das tätowieren lassen, dass ich nicht vergesse, wieso ich damit angefangen habe. Und ich lebe nach diesem Prinzip, so wie ein Krieger. Also das ist nur das beste Beispiel, weil es gibt kaum irgendwo in einer Nation Krieger, die einsam waren. Die waren meist, also Söldner vielleicht. Aber diese Ronins haben ja auch richtig, also wenn sie schon davor noch Samurais waren, wenn sie welche waren, war ja nicht jeder unbedingt. Die haben wirklich schon gelebt wie Krieger, die wussten, wie ein Krieger lebt, nur waren sie dann herrenlos. Das heißt, so wie ich jetzt circa fast bin, ich bin auch gymlos, herrenlos.
Ja.
Und mache trotzdem mein Ding und bin schon relativ weit gekommen, glaube ich, für das, dass ich trainerlos und gymlos bin. Und trainiere halt überall dort, wo gute Leute sind. Ich bin überall, wo gute Leute sind. Und da passt Ronin eigentlich mehr zu mir. Das Lee ist nur so ein Künstlername, aber Ronin ist mein Lifestyle,
sagen
wir so.
Hat der Sport das Extrovertierte ein bisschen außergekitzelt aus dir?
Ehrlich gesagt nicht, leider, nein.
Was dann? Du bist gar nicht introvertiert.
Ich weiß, jeder, der mich jetzt kennenlernt, der lacht drüber, sagt er, was für introvertiert. Aber ich habe, weil ich mich eben, ich habe ja schon erzählt, dass ich mich ein bisschen so für Psychologie interessiere, hobbymäßig. Und habe mich natürlich, auch um mich selber kennenzulernen, auch solche Sachen durchgelesen. Und man kann es ja auch lernen, extrovertiert zu sein. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt ganz schaffe, glaube ich. Aber es stimmt, ich habe es versucht zu lernen. Weiß nicht seit wann, aber seit 2-3 Jahren versuche ich es mir. Aber es ist noch immer schwer. Wie gesagt, wahrscheinlich fällt es keinem mehr auf. Aber für mich ist es noch immer energieraubend. Wenn ich zu viel mit Leuten bin, brauche ich wieder so ein paar Tage Ruhe. Also ja, ich bin noch immer so. Aber wahrscheinlich in dem Moment merkt man es überhaupt nicht. Denkt man sich, was für ein Interview. Aber eigentlich will ich dann so kurz, jetzt lasst mich in Ruhe. Und ich will einfach 3 Tage in der Hölle sein und einfach nur irgendwas machen, auf was ich Bock habe.
Wie lebst du jetzt? Wohnst du allein oder?
Jetzt wohne ich alleine, ja. Trainiere, alleine eigentlich, lebe ich alleine.
In Wien?
Alles alleine in Wien, genau. Im 12. Bezirk wohne ich, und aber alles alleine, ja.
Da stelle ich mir jetzt gerade, das, was du jetzt gerade durchmachst, über das wir jetzt sprechen werden, sehr schwierig vor. Du bist nämlich bei der Octagon Challenge eingeladen worden, in Deutschland und in einer super coolen Kämpfer-WG mit 7 anderen Jungs.
Yes.
Erzähl uns einmal alles drüber, bitte.
Das ist eine geile Sache. Ich habe voriges Jahr bei der NFC gekämpft und habe mir ein bisschen einen Namen gemacht in Deutschland. Also man hat mich schon gekannt und mein Manager hat dann eine gute Connection zu Octagon aufgebaut. Ich habe schon Octagon gekannt, aber ich habe es jetzt nicht so verfolgt. Ich habe gar nicht mal gewusst, dass sie eigentlich mit einer TV-Show entstanden sind. Das habe ich nicht einmal gewusst.
Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst.
Kann ich auch auf die Schnelle erzählen. Octagon, manche kennen schon mittlerweile Octagon, die Veranstaltung, die ist eigentlich so entstanden mit der TV-Show. Die haben als erstes eine TV-Show gemacht. Es gab noch gar kein Octagon-Event. Und für die erste Show wollten sie dann natürlich für den Finalkampf eine Gala machen. Haben sie auch gemacht und die ist dann so gut ausverkauft gewesen, was überhaupt nicht bedacht war. Es war einfach nur die TV-Show gedacht und dann das Finale einfach in einer Gala. Und das war so gut verkauft, dass sie dann eine Gala draus gemacht haben. Okay, wir machen Events draus. Dann haben sie jedes Jahr eine TV-Show gemacht in Tschechien, Slowakei, sehr beliebt. Da geht das wirklich echt wild ab.
So ähnlich wie Ultimate Fighter?
Ja, genau. Gleiches Prinzip, also ähnliches Prinzip. Und halt in Tschechien, Slowakei, die haben immer gemacht, 4 Slowaken gegen 4 Tschechen. So war eigentlich das Prinzip. Und es hat sich so gut verkauft, dass sie jedes Jahr das gemacht haben.
Ja.
Und jetzt mittlerweile ist Octagon, das kann man sehen, einer der größten Veranstalter in Europa, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob auf der Welt nicht noch, aber in Europa. Das ist schon riesig. Es geht schon näher KSW und KSW ist schon, glaube ich, einer der größten in Europa.
Ja.
Und jetzt wollten sie natürlich im deutschen Sprachraum auch natürlich das Gleiche durchziehen, damit in Deutschland auch ein wenig Werbung kommt für MMA, was dort auch noch ein bisschen hinten nach ist. Und haben sie ja Octagon Deutschland gestartet, also Octagon Challenge Deutschland. Und mein Manager hat zufälligerweise den Paul gekannt und der hat erzählt, dass er diese TV-Show machen möchte. Und er hat dann erzählt, ja, ich hab da einen Verrückten aus Österreich. So hat er sie mir erzählt. Weil normalerweise wollten sie keinen aus Österreich nehmen. Haben sie, ja, ist Deutschland, weißt du, brauchst keinen aus Österreich, wozu?
Weil wer will schon einen aus Österreich, wenn du in Deutschland bist?
Eben. Und dann haben sie gesagt, okay, ich kenne einen verrückten Typen, der ist voll krank, der passt voll rein, der hat Bruce Lee, Samurai, der hat alles in sich drinnen. Und dann haben sie meine Kämpfe angeschaut und hat ihnen anscheinend gefallen. Gleich sofort und gesagt, okay, die nehmen mich hundertprozentig.
Ja.
Und das war natürlich für mich ein gutes Ding. Das heißt, das ist mir auch schon aufgefallen die letzten Jahre, seit ich schon ein bisschen ein gewisses Level erreicht habe. Egal in welcher Veranstaltung, wenn man mir ein Video von meinen Kämpfen schickt, es hat bis jetzt keiner Nein gesagt. Es hat bis jetzt keiner Nein. Selten, dass jemand gar nicht meine Videos angeschaut hat und dann gesagt hat, na, geht nicht, weil das ist zu weit weg oder das, dies, irgendwelche Dings oder hat den letzten Kampf verloren. Das spielt manchmal auch eine Rolle in Events. Aber jeder, der meine Videos gesehen hat, hat meistens immer gesagt, ja, der kann. Und das, da war es auch wieder Glück, die haben meinen Kampf gesehen in NFC, hat ihnen gefallen, auch da habe ich auch ein paar Interviews gegeben, hat ihnen auch gefallen, wie ich rede und okay, den nehmen wir dazu.
Kann das vielleicht auch daran liegen, dass du so spektakuläre Karate-Moves hast?
Ich weiß es nicht, weil ich kann mich selber gar nicht einschätzen, weil wenn ich mich selber kämpfen sehe, sehe ich nur die schlechten Sachen, ich reg mich die ganze Zeit auf. Und ich weiß nicht, wie es bei den normalen Menschen rüberkommt, ich habe keine Ahnung, weil ich sehe meine Kämpfe und denke, ah, das war zum Kacken, das war zum Scheißen. Boah, wie hat man so kämpfen können? Das ist ja voll peinlich, wie darf man das machen? Aber oft habe ich auch Leute gehabt, die mich angesprochen haben und sagen, ey, dein Stil gefällt mir extrem. Du kämpfst saugeil. Keine Ahnung, waren das einzelne Leute, denen es gefällt oder kommt das wirklich so rüber bei jedem? Ich weiß es nicht. Aber ja, wahrscheinlich falle ich auf doch ein bisschen anders. Aber
ja. Aber Stephen Wonderboy Thompson ist zum Beispiel aus dem Karate.
Ja.
Der fällt da super gut aus, auf immer. Und ich frage mich dann immer, ist Karate vielleicht so ein Sportart, der ein bisschen unterschätzt wird?
George St. Pierre hat auch zum Beispiel Karate gemacht. Ja. Also ich mache eigentlich Taekwondo, aber es ist ein ähnliches Prinzip, es ist nur ein bisschen anders. Also wir haben zum Beispiel bei Taekwondo lernst du nur Kicks,
ja,
und Karate ist ein bisschen kompletter. Also Karate ist sehr gut, aber ich habe Taekwondo gemacht. Aber es ist das ähnliche Prinzip, ist auch so der Aufbau ziemlich ähnlich von den Dings. Und ja, na sicher, unterschätze das. Weil sie haben nämlich, jetzt bei Karate kenne ich mich nicht so gut aus wie in Taekwondo, aber die haben so ähnliche Turniere wie wir gehabt früher. Da gab es eine Zeit lang Turniere, wo du dich gar nicht berührst. Das war so, keine Ahnung, in der Luft gekämpft.
Oh Gott.
Und klar, und dann triffst du auf einen Muay Thai-Kämpfer damals. Ich weiß, diese Geschichte kenne ich nur aus Amerika. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da war noch damals noch Karate unterwegs in Amerika. Da sind die ersten, oder war das nur Boxen noch? Boxen und Karate gab es noch zu der Zeit, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es gab noch keinen Muay Thai in Amerika. Und da sind die ersten Thailänder darüber gekommen. Und Thai-Boxen, was Thai-Boxen so gefährlich macht, geschweige denn davon, dass sie jede Ecke ihres Körpers im Stand verwenden. Aber lass das mal raus. Mhm. Das ist eine Kampfsportart, die gibt schon mehrere tausend Jahre und die wurde im Krieg erfunden. Die wurde zum Töten erfunden. Und selbst bei den Wettkämpfen gehen die auf K.O., also auf Full-Kontakt. Das heißt, so seit 1000 Jahren hauen sie sich auf Full-Kontakt in die Fresse. Und jetzt kommen da Luftschläger, ja, in dem Fall auch Karate oder Taekwondo jetzt, obwohl sie ja gut, an sich ihre Kampfsportart auch gut ist, aber sie schlagen in die Luft seit 10 Jahren und jetzt kommt einer, der sich den ganzen Tag...
Der durchschlägt.
Boah, da haben die, so wie ich das geschichtlich gelesen habe, diese Muay Thai-Kämpfer haben die ganzen Gyms kaputt geschlagen. Also wirklich Karate, Boxen, die wurde alles K.O. geschlagen. Das war für sie so, boah, das war für sie nicht normal. Deswegen ist ja Muay Thai so effektiv, kann man auch nicht sagen. Muay Thai, das traditionell ist brutal effektiv. Und dann haben sie Kickboxen, so ist dann Kickboxen entstanden, so wie ich es verstanden habe. Weil sie haben dann Taekwondo und Boxen gemischt. Deswegen haben die so Taekwondo-Kicks noch und Boxen, damit sie mithalten können mit den Muay Thai-Kämpfern. Ob das jetzt wirklich geholfen hat, weiß ich nicht. Da müssten wir schon, aber ich glaube nicht, weil die Muay Thai-Kämpfer, wie gesagt, sind auf einem ganz anderen Level. Aber wie gesagt, aber wenn du das altmodische Taekwondo noch kannst, was selten beigebracht wird, und Karate, dann kommen da auch sehr gefährliche Sachen raus. Und ich habe das altmodische Taekwondo noch gelernt. Gott sei Dank, mein Meister war ganz alt und jetzt mache ich mit Önder viel. Und er hat auch noch den alten Stil gelernt. Das heißt, wir lernen die gleichen Taekwondo-Kicks, nur wir lernen alles kaputt zu schlagen. Und nicht auf, ich berühre dich mit dem Sensor, was jetzt mittlerweile bei der Weltmeisterschaft, Olympiade so ist. Die haben Sensoren auf den Füßen. So habe ich auch gekämpft, paar Kämpfe. Und wenn der Sensor deine Weste berührt, dann hast du einen Punkt. Okay. Was totaler Schwachsinn ist. Und dann kommt ein Muay Thai-Kämpfer, der kennt sowas nicht, er will da die Rippen brechen. Da passiert, und MMA wollen wir gar nicht reden, da passiert ja das Gleiche. Und ich habe Gott sei Dank den alten Stil gelernt und hat man auch bei meinen Kämpfen gesehen. Ich habe auch viele K.O.s mit meinen Füßen, mit meinen Kicks. Und werde ich auch so trainiere, dass ich zerschlage und nicht, dass ich meinen Fuß dich berührt, sondern wirklich, dass mein Fuß, die Leber in dem Fall, so wie bei meinem ersten Kampf bei der Show, kann man eh schauen. Die ist schon auf YouTube, die erste Folge. Da sieht man eh, wie ich gegen Simeon kämpfe. Leberkick-K.O. habe ich auch mehrere gehabt, schon in meinem Vendetta auch und andere Kämpfe. Und da sieht man, dass man mit denen auch gefährliche Wirkung hat, wenn man es, wie gesagt, bewusst trainiert.
War Taekwondo dann die erste Sportart von dir oder wie bist du überhaupt zu dem ganzen Kampfsport gekommen?
Wie ich 15 war, oder wie alt war ich? 13, 14, 15? Habe ich Taekwondo gemacht, als allererstes, das stimmt schon. Aber es war noch so, ich will nicht sagen Kinder-Taekwondo, es war so Jugendlichen-Taekwondo. Es war noch so nicht noch ganz wettkampftauglich, aber wollte ich auch damals nicht. Ich wollte einfach nur mich bewegen. Ich habe das eher so auf Spaß gesehen. Ich habe damals Tekken gespielt, kann ich mich erinnern. Und da gab es einen Charakter namens Horang und der war Taekwondo gemacht. Deswegen wollte ich Taekwondo machen. Da kann ich mich auch gerne erinnern. Okay. Ein so blöder Grund. Aber so habe ich halt angefangen, da reinzutauchen. Und da habe ich auch erst einmal das Buch gelesen von Musashi, über was ich geredet habe, von dem Ronin, wo ich noch nichts verstanden habe. Weil du verstehst nichts, weil wenn da schreibt ein Mann von Duellen.
Der Matthias hat es uns damals erzählt, ja.
Ja.
Ich kenne die Geschichte.
Da schreibt ein Mann über das Duellieren und quasi auch töten, aber in dem Sinne töten im Duell, weil es ist einer muss sterben. Und du bist da so ein Lala, ich komme von der Schule und verstehst deine Wörter nicht. Und er hat dann, also ich habe es gelesen ein, zwei Mal, ich habe nichts verstanden, aber ich fand es einfach uninteressant, wie dieser Mann das so lebt. Und mich hat das schon immer interessiert, wie so ein Mann auf sein Leben scheißt. Und ich rede jetzt, das, was ich jetzt gerade rede, ist jetzt diese echte tiefe Kampfkunst und nicht dieses Kampfsport, wo man sich im Gym anmeldet und dreimal die Woche Thai-Boxen geht und dann meint, ich habe Thai-Boxen gemacht. Sondern das dahinter, dass einer alles wegwirft und nur das macht, das Kämpfen. Und ich habe das nicht, und ich habe gedacht, ich will das auch mal verstehen. Und er hat, dann schreibt er in einem Satz, schreibt er nieder, und das hat mir eigentlich den Grund gegeben, anzufangen, aber 5, 6 Jahre später, weil ich habe das gelesen mit 15, nichts verstanden, ja. 5 Jahre sind vergangen, ich habe wilde Zeit gehabt, die normale Jugendzeit, ich war Partys, spazieren, Blödsinn, einfach Schwachsinn. Wenn ich jetzt zurückdenke, Zeitverschwendung meines Lebens, aber du weißt ja, das ist einfach diese Jugend. Und dann mit 21, also relativ spät nach dem Bundesheer, habe ich es dann wieder gelesen, das Buch, einfach so, ist mir einfach so wieder durch den Kopf gegangen, nach 5 Jahren, man vergisst ja wieder einiges, ich lese noch einmal, und dann ist mir ein Satz in Auge gestochen, wo er gesagt hat, ich wollte, wie gesagt, einfach nur verstehen, wie dieser Mann das lebt, ich fand das so interessant, der hat in der Höhle gelebt, der ist krank, der Typ, der lebt in der Höhle und beschäftigt sich nur damit, wie man jemanden besiegt, den ganzen Tag, 24 Stunden. Aber ich fand das so interessant, ich dachte immer, könnte ich das auch, aber da müsste ich ja alles hinschmeißen. Und dann schreibt er mir einen Satz, du wirst mir aber niemals mein Buch verstehen, wenn du nicht selber vor einem Mann stehst, der dich töten möchte. Was er damit gemeint hat, ist, im Duell ist er vor dir und will dich gerade kaputt schlagen und du bist wirklich in diesem Stress, in dieser Adrenalin und dann verstehst du jeden seiner Sätze, weil der ist, okay, jetzt könnte ich sterben, wenn ich einen falschen Move mache, in seinem Fall, zu seiner Zeit, bist du tot. Und dann hat er gesagt, das wirst du nur verstehen, wenn du es selber machst. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich melde mich an Thai-Boxen. Das war genau mit 21. Dann habe ich angefangen, 2010, mich angemeldet. Bei Adnan Zert war das noch, in Neuleichenfelder Straße, Daniken, das war ein ganz kleiner Kampf. Da hat auch Rakic übrigens angefangen.
Aha.
Ja, er war auch damals dort. Er war damals dort. Er hat schon, glaube ich, 20 Kämpfe gehabt, der Kickboxen. Und ich habe ganz neu angefangen. Also ich habe da einfach noch einen ganz Neuling. Und da waren wir noch Kickboxen und der auch. Und da war er, weil er jünger ist als ich. Ich war damals 21, er war, glaube ich, 16, sowas. Aber der ist 4 Jahre jünger. Wenn ich eins, war er so 17, sowas. Ja, er war 17. Aber noch immer so ein Riese natürlich. Und er war noch neu halt so und ich auch. Er hat schon seine Kickbox-Erfahrung gehabt. Und also wir haben beide dort angefangen eigentlich. Und genau, und so bin ich dann voll hineingetaucht. Also dann Boxen, dann habe ich wieder Taekwondo gemacht, dann habe ich Ringen gemacht, dann MMA umgestiegen. Also ich habe das dann wirklich, ab dem Punkt an habe ich es wirklich gelebt, so wie ich es da drin gelesen habe. Ich war dann wirklich abseits der Welt. Ich habe sogar die Welt verpennt, glaube ich. 8 Jahre, da sind Sachen passiert. Ich weiß noch, zu dieser Zeit, da waren diese Tsunamis, da waren so 3 Tsunamis und ich weiß, ich habe alle 3 verpennt, weil ich irgendwie so in meiner eigenen Welt war und damals gab es auch noch nicht so viel Internet, aber in der Zeitung zumindest, aber ich habe nicht mal Zeitung gelesen und ich war so weg, dass ich irgendwann so eine Zeitschrift aufgemacht habe mit einem Freund und ich so, was für Tsunami, was passiert? Und der sagt zu mir, hast du Affe, was hast du gemacht? Da gab es Tsunami. Dort und da in Asien und dies passiert und du weißt von nichts. Und ich so, was, wie, wo, was passiert? Also ich habe urviel verpennt. Aber wenn ich wirklich das gelebt habe, weil ich habe mich nur mit dem beschäftigt, so wie es auch Musashi niedergeschrieben hat, beschäftige dich nur mit dem, was mit Kämpfen zu tun hat, alles andere lass weg. Hört sich sehr krank an für unsere heutige Zeit, wo jeder seinen Job hat und nur ein Hobby haben darf.
Ja.
Und ich habe mich wirklich mit dem beschäftigt und deswegen, und ich glaube auch, das ist das, was mich so, also wenn jemand mir sagen würde, ich habe Talent, würde ich sagen, nein, weil ich habe kurze Arme, kurze Arme, wenn du das Vergleich nimmst, Durchschnitt bin ich unter Durchschnitt. Ich war auch früher sehr schwach eigentlich, körperlich schwach, kann man aber alles trainieren. Und ich habe später angefangen vom Alter. Also von diesen Faktoren her war ich in allem untalentiert, aber ich habe es gelebt. Ich habe es dann gelebt und das war der Unterschied zu mir und zu allen anderen, die vielleicht talentierter waren, längere Arme hatten, mehr Trainingszeit hatten. Ich habe einfach begonnen, es zu leben und die haben so, ja, ich gehe 3-mal die Woche und dann kämpfe ich dazwischen. Und ich habe dann meine Arbeit niedergeschmissen, ich habe meinen Job niedergeschmissen, ich habe meine Wohnung niedergeschmissen, ich habe mein Auto verkauft, dass ich dann wirklich nur von wenig Geld lebe und das lebe. Und das habe ich jetzt seit 12 Jahren, mache ich das so. Ich bin ein Penner, aber ich bin der stärkste Krieger. Zu Hause.
Wie war es denn das zum ersten Mal, wie du vor jemandem gestanden bist, der dir, sagen wir so, sportlich K.O. schlagen wollte?
Also, jetzt vom Kampf, im Kampf oder im Sparring?
Im Kampf. Oder war das für dich im Sparring schon so ein Moment, wo du gesagt hast, boah, jetzt erinnere ich mich an diesen Typ im Buch?
Ich überlege es jetzt gerade, da muss man jetzt alles raussuchen. Im Gehirn so. Wo habe ich das als erstes Mal richtig gefühlt? Oh, na sicher, so am Anfang, wenn so, na klar, wo du noch selber nicht auf einem gewissen Level bist und man triffst du auf Leute, die natürlich dir überlegen sind, da merkst du, wer dich kaputt schlagen möchte. Aber ich habe es irgendwie geschafft, dass ich immer einfach das ausblende. Aber im Kampf, eher im Kampf habe ich es dann gemerkt, so in MMA, wie die ersten MMA-Kämpfe, MMA ist so hart gleich von Anfang an. Das ist, alle anderen Sportarten gehst du rein und du kannst dich irgendwie so antasten, aber MMA ist gleich Boom und da kommt eine Bombe deines Lebens mit den kleinen Handschuhen und auf dem Boden und der zerreißt dich. Da gibt's keine Anpassungszeiten. In MMA-Kämpfen musst du schon angepasst hinkommen. Aber ich weiß, da habe ich schon Panik bekommen. Panik im Kopf, du denkst so, scheiße, Mann, der will dich umbringen. Und du stehst da und da weiß ich, den Kampf habe ich auch verloren, meinen zweiten. Und ich weiß, wie ich am Boden gelegen bin, du musst dir vorstellen, genau, ich sag dir jetzt, was ich gefühlt habe. Ich bin drin, ist ja Der war auch besser als ich, wisst ihr, am Boden. Und damals war ich sehr schlecht am Bodenkampf. Und er hat mich am Boden gehabt und hat mich erwürgt und geschlagen. Und ich denke mir so, und ich habe wirklich das gespürt, was wir jetzt gerade reden, dass ich mir dachte, scheiße, ich habe gleich eine Nahtoderfahrung. Ich weiß nicht, was ich werde da gerade abgeschlachtet. Shit. Und du bist drin und natürlich Schiedsrichter ist da und die Leute schreien. Du denkst, wieso hilft mir keiner? Du denkst in dem Moment, wieso hilft mir keiner? Ich werde da gerade abgeschlachtet und es ist ihnen scheißegal. Aber natürlich ist es der Sport. Aber das war ein, ich kann mich noch erinnern, das war Horror für mich. Aber das war gut, dass das passiert ist. Weil diese Horrorangst, musst du dir vorstellen, jeder andere Mensch würde bei so einer Erlebnis, muss jetzt nicht nur im Kampfsport sein, du erlebst so etwas im Leben, macht bei sowas einen Rückzug eigentlich. Weil wer will Nahtoderfahrung haben? Sag mal, deppert, da sagst du, da geh ich nie wieder hin und mache ich nie wieder. Aber ich bin so gepolt, dass ich, wieso habe ich da Nahtodängste gehabt? Weißt du was? Ich werde jetzt so viel trainieren, dass ich nie wieder zu dieses Gefühl kriege. Und das hat funktioniert. Also das hat 4 Jahre gedauert. Wir haben 4 Jahre gerungen und gegrappelt. Und jetzt am Boden kriege ich keine Panik. Aber seit 4 Jahren habe ich Panik gehabt. Auch im Training noch immer. Ja. Weil du hast dann noch Dings gehabt. Trauma, scheiße. Jedes Mal, wenn dich einer unten geschlagen hat, hast du dich an diesen Moment erinnert. Und jetzt geht's. Aber ich bin genau so gepolt. Aber ich sage, 90% hören auf. Weil die sagen dann, oder mehr, ne? 90% sagen, bist deppert. Glaubst du, ich mach das nochmal? Aber das ist ja, glaube ich, die Prüfung des Lebens.
Weiß deine Mama, was du machst?
Hä?
Weiß deine Mama, was du für einen Sport machst?
Ich glaube, ich mache Karate, glaube ich. Sie hat keinen Plan, was ich mache, ne? Ich kann meine Kämpfe nicht mal anschauen. Also jetzt bei der ersten Show hat mir meine Schwester erzählt. Und da hat sie auch zum Beispiel, genau wenn mein Kampf angefangen hat, hat sie die Decke über den Kopf geworfen und hat zu meiner Schwester gesagt, und, ist es schon fertig? Ist es schon fertig? Sag mal, hat er gewonnen oder nicht? Also kann ich mal meine Kämpfe anschauen. Aber so nah von meiner Familie unterstützt mich leider keiner. Entweder interessiert es sie nicht oder die checken nicht, was da abgeht, obwohl ich jetzt eigentlich einen guten Namen gemacht habe jetzt. Aber
wie groß ist der Familie?
Wir sind eigentlich relativ klein. Also eine Schwester habe ich und meine Eltern sind geschieden, leben aber beide in Wien. Mhm. Aber mit meinem Vater habe ich seit 10 Jahren keinen Kontakt. Ja. Gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob er was mitgekriegt hat, weil er hat auch keine Social Media oder so. Kann sein, dass er das gar nicht mitbekommen hat. Vielleicht durch Freunde oder so. Und meine Mutter interessiert das auch nicht so auf diese Richtung. So, leider waren wir nicht, unsere Familie war nie gut zusammengeschweißt, leider.
Ja.
Also wir waren allgemein schon zerbröckelt von Anfang an. Und bis dann die Scheidung gekommen ist, dann sind wir noch mehr zerbröckelt. Jetzt sind wir alle, eigentlich sind wir jetzt 4 Einzelgänger. Ganz blöd gesagt.
4 Ronin.
Ja, genau. 4 Ronins, genau. Nur die wissen es noch nicht. Ich weiß, dass ich einer bin, die wissen es nicht. Aber genau so, wir sind auf einmal 4 Ronins geworden.
Und aber du bist in der Türkei geboren?
Nein, hier.
Ich bin
hier geboren.
Okay.
Nein, ich bin hier geboren. Ja.
Ja. Das ist so ungewohnt für eine türkische Familie.
Ja, eigentlich, ja, stimmt. Wir waren damals eigentlich einer der wenigen von unserem Bekanntenkreis, die auch geschieden waren. Stimmt eigentlich, das war einzigartig. Das war so, war damals sehr selten, jetzt natürlich jeder anders. Aber wir waren einer der wenigen und auch sehr zerbröckelt. Also das war wirklich Katastrophe. Wenn ich jetzt zurückdenke, manches checkst du erst mit 30. Du denkst, ja, es war deine Familie mit Problemen, weil eigentlich war das schon viel, viel, viel zerbröckelter, als man sich das vorstellen kann. Eigentlich schon unmögliche Konstellation eigentlich. Und dass sie es geschafft haben, 2 Kinder zu überleben, sage ich einmal. Ich weiß nicht, welche Schäden wir mitgenommen haben, aber irgendwas habe ich sicher mitgenommen, weil ich merke es ja doch im privaten Leben in manchen Punkten. Und dann weiß ich genau, von wo das kommt. Aber das hat mich auch zu dem gemacht, was ich bin, weil weil ich von Anfang an gelernt habe, selbstständig zu sein. Also nicht, dass es mir Eltern beibringen wird, sondern von alleine. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass irgendwer hinter mir steht. Das war auch ein Gefühl, was ich nie hatte. Oh. Ich hatte nie zum Beispiel Vater oder Mutter das Gefühl, dass ich bin hinter dir, egal was du machst. Nie, egal was ich gemacht habe. Es war immer Blödsinn von deren Sicht und auch von der Unterstützung. Da war es so, ja, mach deinen Scheiß oder nicht, interessiert uns ein Scheißdreck. Und ich glaube, das war ein Hauptpunkt, warum ich dann noch als junges Kind noch und dann erst aber später angefangen habe, dass ich gesagt habe, ich will stark sein. Das spielt sich eine Rolle, wenn ich so, ich habe nie darüber nachgedacht, aber wenn man so zurückrollt, dass ich stark sein wollte, weil als Kind kennst du nur Stärke. Du kennst nichts anderes, weil was soll dir sonst helfen? Weißt du, denkst, ich bin stark, kann mir nichts passieren. Also auch in dem Sinne passieren, verletzlich nichts passieren. Jetzt nicht nur körperlich, sondern auch verletzlich nichts passieren. Und ich glaube, so hat sich überhaupt für Kampfsport interessiert. Und dann wurde das Kampfsport Kunst und dann weiter und jetzt lebe ich das.
Aber es hat gibt es heute auch noch niemanden, der dich unterstützt?
Nee, ganz ehrlich, ich bin voll im Arsch.
Oh mein Gott, das ist voll traurig.
Ja, ich bin wirklich da. Eigentlich habe ich hab mich auch nie so richtig im Kopf darüber aufgeregt, aber ich war von der Art her, eben weil ich so stark introvertiert war früher, sehr stark, habe ich mir auch schwer getan, mit Menschen zu reden. Sehr schwer. Ich sage, das merkt man vielleicht jetzt überhaupt nicht, aber ich habe mir bewusst angelernt, Gott sei Dank kann ich das jetzt, weil ich immer dann gedacht habe, rede einfach mit den Leuten. Aber
das kannst du.
Ja, jetzt geht's. Jetzt rede ich sogar schon zu viel, jetzt bin ich schon Radio. Aber damals habe ich mir sehr schwer getan, auch mir Hilfe zu nehmen. Wieso wahrscheinlich? Ich versuche mich mal selber ein bisschen zu analysieren. Ich schätze mal, wenn ich ja nie Hilfe bekommen habe und alles alleine gemacht habe, das haben ja auch viele Kinder, wenn sie von klein auf, dann tun sie sich mit dem Alter auch schwer, Hilfe anzunehmen, weil sie kennen das nicht. Es kommt ja komisch vor. Und das war sicher ein Mitgrund. Vielleicht wollte mir in dieser Laufbahn auch irgendwer dazwischen helfen. Deswegen will ich jetzt niemanden verfluchen und sagen, keiner hat mir geholfen. Kann sein. Aber irgendwie habe ich es vielleicht nicht zustande gelassen. Da ist man sicher vielleicht auch teilschuld. Deswegen will ich nicht der Welt die Schuld geben. Aber ich bin da ganz, ganz einsam. Ich habe da null Unterstützung von nirgends. Also wirklich gar nichts. Weder die Eltern noch irgendwas. Nicht einmal Freunde gehabt, außer einen Freund, der immer an mich geglaubt hat. Das ist der Flavius, der hat immer an mich geglaubt, ist ein super Kerl. Und noch bis heute, also der hilft, unterstützt mich noch bis heute, egal was ich mache, ob ich mache oder aufhöre, der ist immer hinter mir. Und der war eigentlich mehr meine Familie, was mir gefehlt hat, obwohl das jetzt nur ein Freund war, weil er hat auch sehr gutes Familienhaushalt. Und der ist genau das Gegenteil von mir, also vom Aufwachsen her. Mhm. Und die unterstützen mich sehr, also seelisch. Aber so, dass ich finanziell oder das, irgendwas, wie gesagt, ich habe gearbeitet, dann habe ich nachts gearbeitet, dann habe ich Schicht gearbeitet und dann immer wieder die Arbeit gelassen, wo ich gesagt habe, okay, das Geld reicht jetzt zum Überleben und Trainieren. Aber ich habe immer trainiert. Ich habe also eigentlich alles weggeschmissen. Deswegen habe ich auch alles verpennt. Ich habe mir nicht unbedingt ein Auto gekauft, ich habe mir nicht das gekauft, ich habe nie Markenklamotten angehabt. Das alles, was ich sehe, das ist ein Geschenk, was ich gerade anhabe. Noch immer. Und ich habe auch damals nie so Markenklamotten. Ich habe sogar, ich sage, das sind so Sachen, die habe ich verschlafen. Wenn die Leute, ey Bruder, ich habe jetzt Gucci, Hugo Boss, war das für mich so. Ja und? Was? Ja.
Okay. Aber ist auch nicht wichtig.
Ja, es hat mich nie. Und ich bin bis heute noch so. Ich bin jetzt mit dem Roller gekommen zum Beispiel. Ich bin jetzt 34, habe noch immer einen Roller. Weißt du, ich fahre mit dem Scheiß Roller durch die Gegend und manche lachen mich aus dem Gym. Die sagen, aber mit dem werde ich Legende. Ich sage es euch jetzt schon. Irgendwann werde ich in den Ferrari kommen. Aber nicht, dass es mir wichtig ist. Ja. Aber ich meine damit, wie egal mir das ist. Also ich bin, glaube ich, ein angeborener Minimalist. Nicht, dass ich mir das jetzt antrainiert habe, so mir ist es kackegal. Wenn das Ding fahrt ist. Wenn ich Dings satt bin, bin ich satt. Und wenn es mir schmeckt, gebe ich auch mal ein bisschen mehr Geld aus, weil es das Ding einfach schmeckt. Und vergleiche nie jemanden, was er anhat oder was er isst und was er trinkt. Manchmal bin ich sogar so, dass wenn ich jemanden kenne, dass ich so jahrelang nicht mal frage, was er arbeitet, weil es mich nicht interessiert. Aber vielleicht kommt das dann falsch rüber. Aber mich interessiert es nicht, weil ich dich nicht wegen dem bewerte. Es ist mir egal, was du arbeitest. Ja. Du kannst auch arbeitslos sein. Ich würde einfach so mit dir cool reden und das. Ist mir scheißegal. Oder du kannst genauso Präsident sein von irgendwas. Arsch, ist mir komplett scheißegal. Und ich bin genauso einer. Deswegen, ich habe nichts, aber ich lebe etwas. Und das gebe ich auch zu. Ich habe nichts. Und wenn ich schaffe, aus dem Lebenden etwas zu machen, dann bin ich super glücklich. Dann sage ich, ich habe es auch geschafft, hier so rein. Aber so an sich, Brot und Wasser reichen mir und ich mache das trotzdem. Ich habe keinen Grund, darauf zu hören. Ich sage, manche versuchen es. Ja. Es gibt ein paar Gymbesitzer, gewisse Leute, die dann versuchen, dir einzureden, ja, das kostet nicht, du musst an die Zukunft denken. So, welche Zukunft, was? Du kannst genauso morgen überfahren werden. Welche Zukunft, was sollst du denken? Ja. Wie weit in die Zukunft? Man soll schon in die Zukunft denken, aber wie weit? Ja. Sehr realistisch, ja. Denk, oh, bist du in deiner Pension? Wenn du jetzt schon an deine Pension denkst, bist du schon im Arsch. Klar, hast du Ziele, denkst ein Jahresziel voraus. Vielleicht sogar 3, 4. Du kannst ja nicht ein bisschen in die Pension denken. Du machst, was du kannst. Und ich glaube nicht, dass ich auf der Straße enden werde mit meinem Wissen. Weil diese Erfahrung, die ich jetzt sammle und ich noch immer nicht aufhöre, mit der Octagon Challenge, ohne Octagon Challenge, dieses Kämpfen, das kann mir keiner so nachmachen. Dann kannst du studieren, was du willst. Das kannst du einem Menschen, der das lebt, nicht nachkaufen, nicht nachahmen. Du müsstest in dem Sinne nachahmen. Ja, du musst die 10 Jahre auch wieder erleben. Dann fangen wir mal heute an und wir treffen sich 2032. Dann kannst du das Gleiche wie ich. Und deswegen weiß ich, dass mein Wissen ja was wert ist. Nur, dass ich jetzt noch weiter sammeln möchte und jetzt nicht gleich wie manche, ja, mach schon Trainer. Was für Trainer? Ich bin dann Trainer, wenn ich merke, mein Arsch kann nicht mehr kämpfen.
Aber du kannst kämpfen, weil du bist nämlich im Halbfinale von der Octagon Challenge, damit wir eigentlich auf unser eigenes Thema wieder zurückkommen. Ja, genau. Erzähl uns, also ich war's, ich habe die ersten drei Folgen gesehen.
Okay.
War super interessant, man kann sich das auch auf YouTube anschauen, gratis, ja, genau, Gott sei YouTube. Dank. Ja. Und du bist in einem coolen Team mit dem Christian Erkerlin
genau.
und mit dem Stefan Pütz. Pütz.
Genau. genau, die zwei. Echt cool, die kennengelernt zu haben.
Ja.
Und echt coole Leute. Echt geile
Show. Was sind die drei Trainingskollegen oder die
in deinem Team? Ali, super, Antonio, Ibrahim, alles ganz coole Kerle. An sich ganz coole Leute. Ich kenne die halt nur von dort. Und ich habe mich halt ein bisschen, die haben sich schon alle ein bisschen teilweise untereinander gekannt, weil sie aus Deutschland waren. Der hat einmal in dem Gym trainiert, der in dem. Ich war da eigentlich der einsame Mann, der keine Ahnung hatte, wo er ist.
Schon wieder, aber das kennst du.
Überall. Aber Gott, aber diesmal war das in der Show ein Vorteil. Ja. Weißt du wieso? Weil wir sind hingeflogen. Also ich bin hingeflogen, die sind hingefahren, die waren in der Nähe. Ich war da am weitesten weg wohnt. Und da gab es so Momente, wo wir nicht so immer zum Training gekommen sind, wegen den Dreharbeiten und da Interview und da Fotoshooting. Du bist am Tag zu nichts gekommen, da Challenge und das. Und da haben die anderen Panik gekriegt, wenn sie einen Kampf hat. Ah, wie soll ich jetzt trainieren? Weil du kennst die Trainer noch nicht gut. Du bist noch nicht mit den Trainer angepasst. Weil auch wenn die jetzt super Trainer sind, in einem Tag, einer Woche, einem Monat kann dich keiner so gut kennen, dass er dich coacht. Das dauert. Ja. Trotzdem haben sie ihr Bestes gegeben, natürlich beide Seiten. Nur für mich war das kein Problem, weil ich war schon immer gewohnt, mich selber vorzubereiten und schon allein sein. Und da war ich zumindest in der Show jetzt voll im Vorteil. Ich bin da hingegangen, ich habe gleich gewusst, was ich machen muss und wie ich die alle... Wie ich meine Kämpfe halt mache, ohne dass Panik zu kriegen, ich habe keinen Trainer, für mich war das so. Das macht dann mich dann wahrscheinlich aus dort als erfahrensten Kämpfer, sagt man ja dort, ich habe dort die meisten MMA-Kämpfe gehabt, eben, dass ich gelernt habe, selber zu trainieren, selber Dings und ich brauche da niemanden, ich kann so genauso alleine sein, ich brauche nur einen Partner und die kriegen gleich Paranoia, oh scheiße, wie ist neu? Wo ist mein Trainer? Und für mich war das so, gib mir nur einen Sandsack und ich bereite mich vor und hau ich alle kaputt.
Ich fand so arg, wie ihr dann alle endlich in diese Villa eingezogen seid. Und ihr habt alle einfach die Schuhe angelassen. Und
ja,
ich
habe
nur gedacht, boah, Alter, da muss es ja dann gleich mal ausschauen wie irgendwas.
Weil die haben oben einen Teppich gehabt. Unten ging es ja noch, da war ein Parkett. Aber oben, zweiter Stock auch, im dritten Stock, wo wir waren, war Teppich. So ein, wie nennt man diesen Teppich?
So ein weißer Nano.
Ja, genau.
Damn.
Ja, die kommen da am ersten Tag, mit den Schuhen. Machen da die ganze Wohnung dreckig. Und nach einer Woche haben die sich eh beschwert, die von Octagon, haben mir gesagt, was habt ihr da für einen Sauhaufen?
Yeah.
Und dann haben dann unsere Handys weggenommen, damit wir putzen.
Ah, das ist eine gute Idee.
Ich glaube, das ist bei der zweiten Show, oder dritten, ich kann mich nicht erinnern, aber da zeigen sie sehr kurz, wo wir dann aufräumen, wo ich dann nicht gesagt habe, hey Leute, wir haben die Challenge verloren, lass uns putzen. Yeah. So, nein, ich bin nicht.
Ich habe zweimal die Challenge verloren und habe es zweimal putzen müssen.
Ja, dreimal. Wir haben eigentlich, jetzt sind es schon vier Folgen draußen. Dreimal, jetzt die letzte, die im Bauernhof, habe ich gewonnen. Also habe ich gut gemacht, also, aber wir haben drei Challenges verloren, ja.
Was war für die lustigste Challenge?
Also, die im Bauernhof war eigentlich sehr, sehr lustig, die vierte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, die kommt erst nächste Woche, glaube ich.
Ja.
Die war jetzt am Samstag, aber jetzt nächste Woche kommt sie auf YouTube. Oder die, nächste Woche. Und das mit dem Fußball war auch lustig.
Ja.
Mit dem Fußball war auch, weil das war mit den Ferngläsern.
Ja, ihr habt Ferngläser aufgehabt.
Ja, das war Katastrophe.
Das war wirklich schlimm.
Das ist nur so eine kleine Kugel.
Ja.
Und dann musst du Fußball spielen und ich bin gegen Simon ist voll gegen mich gelaufen. Ich habe so mein Schädel war wirklich, ich habe, glaube ich, eine Woche Kopfschmerzen gehabt. Und ich denke mir, er hat es nicht geschafft, im Kampf mir Kopfschmerzen zu machen. Und jetzt habe ich Kopfschmerzen vom scheiß Fußballspielen.
Ja.
Boah, das war schlimm.
Oh mein Gott.
Das war, also das mit den Ferngläsern war lustig.
Ja.
Und Bauernhof-Challenge. Und es kommen noch ein paar Sachen, die werden noch lustiger, aber das kommt erst später.
Ich muss sagen, ich fand es am allerlustigsten, wie ihr gekocht habt. Ihr habt alle so keinen Plan gehabt vom Kochen. Und ich habe selber keinen Plan vom Kochen.
Ja.
Aber es war so lustig, weil da hat es dann so einen die Konkurrenzkampf gegeben beim Dessert.
Ja.
Zwei Teams haben müssen...
Simon und der Ali.
Genau, die zwei haben halt fürs gegnerische Team jeweils oder fürs eigene Team ein Dessert kochen und die haben sich gegenseitig die Sachen
Schokoladen
versteckt.
Schokoladen gestohlen und so, ja. Und dann wollte er hat gesagt, ich mache die Schokolade für uns beide.
Ja.
Und irgendwo beim Einschmelzen, keine Ahnung, was er gemacht hat, hat es irgendwie ein Glas erhitzen wollen. Ist zersprungen und hat für alle das kaputt gemacht.
Oh Gott.
Und dann haben wir irgendwas zusammen gebastelt, was übergeblieben ist mit Erdnussbutter und irgendwas. Also der Ali hat das gemacht. Und ich habe die Kartoffeln gemacht, die waren so schlecht, dass der Christian Eckerlin fast kotzen musste.
Ja, der war noch mit der Schale, oder?
Ich weiß nicht, da stand nicht schälen. Ich habe schon mal Kartoffeln gemacht, ohne zu schälen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht können die auch nicht geschält. Aber
es waren Süßkartoffeln.
Ja, ich habe aber keine Ahnung von Kochen. Deswegen habe ich einfach so gemacht, was ich will. Und der hat sich dann angespielt fast, ja.
Es hat ausgeschaut wie Kotze.
Gegessen und wieder reingestellt. Oh.
Mein Gott,
unglaublich. Ja, das kochen wir. Ja, sehr gut. Ja, die ganzen Challenges waren ja gegen mich. Ja. Das gibt's ja nicht. Ja, okay, am ersten Tag haben wir, die erste Folge wurde ein bisschen zu schnell zusammengeschnitten. Da waren wir im Wald und mussten Zelt bauen und Feuer machen.
Ja.
Und da habe ich eigentlich als Einziger gewusst, wie man ein Zelt baut, weil ich im Bundesheer war. Und diese Idioten haben alle irgendwas gemacht. Nur hat das gegnerische Team, ist einer zu uns rübergekommen vom gegnerischen Team und hat abgeschaut, wie ich dieses Zelt baue.
Ja.
Und ist schnell rübergelaufen, hat es nachgebaut. Dann haben sie das Feuer besser gemacht, am Ende haben sie gewonnen. Aber eigentlich hätten sie es gar nicht geschafft. Und dann bei der zweiten Challenge eben, dann kam das mit dem Fußball und ich denke mir, Fußball spielen kann ich auch nicht.
Ja.
Ging wieder in Arsch. Dann kommt Kochen. Wenn man kochen kann ich auch nicht. Und dann kommen wir im Bauernhof. Ich denke mir, das kann ich auch nicht, aber da haben wir gewonnen. Aber ich denke mir, heißt, gibt es da nicht irgendetwas, was ich so wenigstens schon drauf habe im Vorhinein, aber ich kann eh nichts auserkämpfen.
Doch. Du kannst ein Schokobrot machen mit Nutella, aber mit Butter drauf.
Mit Butter drauf.
Das hast du schon herausgefunden, warum die Deutschen das so scheiße finden?
Wieso finden das so scheiße? Ich weiß es nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Die haben gesagt, das ist kriminell, haben sie mir gesagt.
Ja, ich weiß.
Und ich habe gesagt, das ist bei mir Standard. Ich gebe sogar manchmal Schafkäse drauf.
Schafkäse?
Das ist schon türkisch-Style.
Ah.
Butter, Nutella, Schafskäse.
Wow.
Das ist aber schon eigentürkisch.
Eine Cousine von mir isst Butter, Honig und dann gibt es so
Wurst
drauf. Ja.
Okay. Obwohl, ich bin nicht besser. Mit meiner Nutella? Nee, ich brauche das immer. Weil die haben das ja auch mit Absicht hingestellt, so zwei Nutella-Dosen.
Ja.
Obwohl ich dem herrscht, wir müssen ja alle kämpfen. Wieso haben die das da? Aber na klar, nach dem Kampf kannst du essen.
Ja.
Und ich habe dann eben nach der Abwage einfach gegessen. Ich habe gedacht, eins will ich essen, dann kann ich besser schlafen. Und konnte ich dann nicht gut schlafen.
Stimmt. Mit wem hast du dich am besten verstanden bis jetzt dort?
Mit wem war ich gut? Ich war... Eigentlich habe ich mich versucht, relativ... Aber mit Ibrahim Cholo war ich gut... Mit dem habe ich mich gut verstanden, weil wir viel miteinander trainiert haben. Ali war super, Antonio, eigentlich eben mit meinem Team. Mein Team war super. Also unter unserem Team gab es keinen Streit. Das war das andere Team hat sich schon ein bisschen gezofft. Da muss man aber sagen, da glaube ich, der Hassan ein bisschen mitgewirkt, weil der hat ein bisschen ein Problem, glaube ich.
Mhm.
Und da hat er, glaube ich, ein bisschen mitgewirkt. Der hat ein bisschen so sich gegen sein Team aufgestellt. Dann, klar, haben sie zurückgefeuert, dann hat er hingefeuert. Irgendwie hat er sich nicht seinem eigenen Team angepasst. Und deswegen hatten die, glaube ich, so Probleme unter dem Team. Wir hatten gar kein Problem. Also ja. Wir waren bis am Schluss alles okay.
Sehr cool.
War kein Streit.
Und kann sie da irgendwas gewinnen eigentlich, wenn ihr da vielleicht ins Finale kommt dann?
Also, was meinst du mit Gewinn? Also,
Geld oder so.
Ach so, ja. Wir kriegen, der Gewinner kriegt 10.000 Euro und einen eigenen Gürtel. Das ist der Octagon Challenge Gürtel, sein eigener Gürtel. Genau, das kriegt der im Finale gewinnt.
Mhm. Und also das Finale ist...
Das da.
Ja, wann ist das Finale?
Das Finale ist dann am 4.6. Also wenn wir jetzt im Halbfinale, die zwei, die jetzt gewinnen, treffen dann hoffentlich gewinne ich da und die treffen dann aufeinander am 4.6. Christian kämpft dann auch dort, der Stefan kämpft dort, die Zawada-Brüder kämpfen auch dort. Also kämpfen alle eigentlich, die bei der Show dabei waren. Das heißt, auch die anderen, auch wenn sie jetzt verloren haben, jeder kämpft dort. Also jeder, dann kriegt er irgendein Gegner oder die kämpfen untereinander. Also jeder darf dann an dem Tag kämpfen, damit jeder alle sehen. Und wie gesagt, nur die Finalisten, zwei, der kriegt dann den Gewinner von den 10.000 Euro und den Gürtel für den Octagon Challenge, sein eigener Gürtel, den es nur für die TV-Show gibt. Der kommt nur einmal im Jahr.
Mhm.
Genau.
Was würdest du machen mit den 10.000?
Boah, ich habe gar nicht einmal nachgedacht. Aber ehrlich gesagt, das ist gar nicht einmal so viel Geld. Wenn man sich denkt, 10.000 Euro, das kann schnell weggehen. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, nein, eine Million. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kaufe ich mir ein Fahrrad, ein gutes Fahrrad, wo ich da schneller zum Training fahren kann, weil derweil habe ich ja meinen Elektroscooter.
Ja.
Nun, vielleicht ein Elektrofahrrad wäre geil, weil ich fahre sehr schnell.
Du steigst auf.
ja, weil Auto wäre mir unnötig zu teuer.
Ja,
brauche ich auch nicht, weißt du, ich brauche kein Auto.
Brauche keiner in Wien.
Boah, das will ich nicht, weißt du.
Ja.
Fahrrad ist wirklich schnell, zack, zack, kettest du dann vom Gym und gehst trainieren und fertig. Also ich glaube, das ist eher mein Ziel. Blöd ist halt im Winter und so, da wäre natürlich ein Auto besser, aber schauen wir mal. Aber so in die Richtung. Und also den größten Teil werde ich sicher wieder in mich investieren.
Mhm.
Ja? Und zwar in Trainingscamps und so. Ich möchte im Ausland ein bisschen trainieren. Das kostet natürlich ein bisschen was. Und das werde ich dann ausnutzen mit dem Geld, dass ich mich für den nächsten Kampf immer im Ausland vorbereiten kann. Was ich mir jetzt derzeit nicht immer leisten konnte oder nicht leisten wollte. Weil ich mir dachte, okay, das wäre jetzt unnötige paar tausend Euro da hinein, hin und her zu werfen. Aber jetzt wäre es mir wert. Da werde ich mir ein bisschen einen Teil zurücklegen, dass ich immer von meinen Kämpfen mir das... leisten kann, mich weiter zu investieren, weil ich will da natürlich, weil das, wie gesagt, das ist jetzt nicht keine Million, aber gutes Geld natürlich, 10.000 Euro auf einmal kriegt man auch nicht. Also das wäre dann mal der Plan, ja.
Und dein Ziel ist immer noch ONE-FC mal?
Also, eigentlich, ja, ONE-FC wäre am geilsten, wenn ich so diesen asiatischen Raum interessant finde. Wäre am, ehrlich gesagt, am coolsten. Aber natürlich wäre es mir egal, wo. UFC, Bellator, ONE-FC. Aber ONE-FC wäre mir am liebsten. Das wäre so ein Tapetenwechsel, auch so in Asien zu sein, dort in Thailand zu trainieren, in Singapur oder so. Weil die haben meistens Veranstaltungen in Singapur. Wäre schon geil mal dort. Japan und so.
Und das Leben dort ist sicher gerade billiger als bei uns.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Bei den Mietpreiserhöhungen. Oh, Wahnsinn.
Ja, ist schon Katastrophe hier.
Wahnsinn,
ja. Ich habe auch gestern gehört mit einem Freund, weil er will auch umziehen.
Ja.
Das ist ja nicht mehr normal.
Das ist unglaublich. Meine Miete ist um 36 Euro hochgegangen.
Meine auch. Warte, wie viel? Meine um 80 Euro.
Fuck! 80 Euro.
Verstehst du? Die Spritpreise gehen hoch, die Mietpreise gehen hoch. Und
Corona, nur mal gehalten jetzt.
Ja, und Corona hat eh schon alles kaputt gemacht. Ja. Das heißt, wir verdienen auch schlechter.
Ja. Hä? Ist komisch, gell?
Das passt nicht zusammen. Das müsste alles, wenn das System, ja, jetzt schrauben wir vielleicht vom Thema ab, aber trotzdem, wenn das System für den Menschen wäre,
ja,
würde es da bling machen. Hallo. Viele sind arbeitslos geworden, viele Geschäfte haben geschlossen, sie haben die Corona-Zeit nicht überbrücken können.
Ja.
Ist auch normal, verständlich. Die sind untergegangen. Und dann kann man auch für die normalen Bürger Sachen teurer machen.
Mm.
Wo?
Ja.
Wo? Von wo? Von wo?
Ja.
Wo stecken sie sich das Gold, Geld ein? Wo, was willst du damit machen? Da sieht man ja schon gleich, dass sowas, sich solche Systeme nicht für den normalen Menschen gedacht ist.
Ja.
Das ist einfach die Wahrheit. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Da kann man auch nicht in so einer schweren Zeit den Leuten solche Sachen teurer machen. Bist du bescheuert, oder was?
Ja.
Wenn du den Menschen liebst, dein Volk, wirst du das nicht erlauben.
Ja.
Egal welche Partei, du würdest das nicht erlauben. Was redet ihr? Den Leuten verschieben wir das auf 5 Jahre, wo es uns besser geht, dann können wir das wieder erhöhen. Oder was weiß ich was. Müssen wir jetzt, müssen wir sterben. Am Ende werden alle arbeitslos, dann müsst ihr uns eh wieder bezahlen von AMS, ihr Idioten, weil wir uns das nicht leisten können. Du machst aber alles teurer, was bringt dir das? Ja. Wir wollen ja, dass alle mit dem Geld auskommen, aber anderes Thema.
Ja, es tut mir immer so leid, die Leute, die echt die Inzentrum dran müssen.
Ich sage, ich habe auch so gelebt.
Ich,
deswegen weiß ich es da, weil ich so minimalistisch war. Ich habe wirklich, schau, das passt jetzt zum Thema, ne? Wann habe ich angefangen? Mit so richtig, wo ich alles niedergeschmissen habe wieder. So, ich habe ja immer wieder auch gearbeitet dazwischen, weil natürlich, es ging sich nicht immer aus.
Mhm.
Aber so zwischen, wenn ich mich recht erinnere, zwischen 24 und 27, 28, diese 3-4 Jahre, ich habe wirklich gelebt von 500 Euro im Monat und meine Miete war 520. Wie geht das? Ich weiß es selber nicht.
Oh mein Gott. Sehr viele Kämpfe nebenbei.
Nein, ich habe von den Kämpfen auch nicht mal Geld gekriegt zu der Zeit.
Oh Gott.
Urwenig. Also, es war ja noch Amateur und so, da kriegst du ja nichts. Und wenn dann 100 Euro oder so, also, du kämpfst eh nur alle 4 Monate. Also, das war nicht einmal das. Aber ich weiß, ich habe ein bisschen gearbeitet, geringfügig, so Security-Sachen, so Objektbewachung, so Standardsachen einfach.
Ja.
Hab ich mich über das Wasser gehalten. Aber das waren dann auch nur 300 Euro im Monat. Und am Ende warst du auf 700 Euro im Monat. Aber meine Miete war 520, kann ich sagen. Damals noch eine andere Wohnung gehabt, eine größere.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe da auch irgendwie so wie ein Penner gelebt. Aber mir war es so egal, weil wenn ich in den Gym gehen könnte und besser geworden bin, ja, von Monat zu Monat, war ich schon mega glücklich. Deswegen war es für mich komplett anders. Aber deswegen habe ich mich auch daran gewohnt zu leben. Deswegen kann mich keiner so stressen mit, was, du hast noch kein Geld, was, du hast noch kein Haus. Also, für mich ist es so, was, interessiert mich nicht.
Aber ich finde, ganz ehrlich, das passt jetzt ziemlich zu meiner letzten Frage, dass du trotzdem unschlagbar erfolgreich bist, weil das ist nämlich auch unser Schwerpunktthema für das Monat, unschlagbare Erfolge, weil ich finde, einmal da als Österreicher zu Octagon überhaupt eingeladen zu werden und dann in so einer coolen Show teilzunehmen, ist schon echt cool. Okay. Ist das dein größter Erfolg bis jetzt?
Eigentlich schon, wenn ich so nachdenke, so TV-Show, Reality-Show, das ist ja... Wenn ich jetzt so nachdenke, das ist ja weit weg von meiner Vorstellung gewesen. Ich hätte mir gedacht, okay, ich kämpfe, ich werde gut kommen, vielleicht eine große Organisation, das habe ich mir noch einreden lassen, seit NFC vorher. Dann TV-Show und dann noch die Chance kriegen, so vor einer Kamera in einer Bild, wie Sie wissen, Bild ist eine der größten Zeitschriften in Deutschland, ja. Und Sie haben jetzt auch einen TV-Sender, der auch relativ erfolgreich ist die letzten Jahre, weil Sie auch sportlich viel zeigen, habe ich auch nicht gewusst, weil ich habe jetzt nicht viel Bild geschaut, aber so habe ich jetzt die Information, wie ich unten war. Und dass ich dann dort bei einer TV-Show dabei bin, das ist ja mit berühmtesten deutschen Kämpfern, es gibt die jetzt mich auch mittlerweile kennen, wo du denkst, hey, die kennen jetzt deinen Namen, die folgen dir auch auf Instagram. Also natürlich ist das ein Big Step gewesen. Ja,
ja,
das war wirklich, wow, ja, schon, sicher, einfach, ja, ich, weißt du, einfach weitermachen. Dazwischen ist so viel passiert, weißt du, wenn ich allein erzählen würde, was dazwischen passiert ist, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, dann allein das würde jetzt 5 Stunden dauern. Aber du musst dir denken, ich habe einfach, die Formel ist einfach weitermachen. Egal was passiert, solange du nicht gestorben bist, einfach weitermachen. Ich schwör's dir. Oder du bist behindert im Rollstuhl, dann geht's auch nicht mehr, ist auch logisch. Solange du nicht körperlich behindert geworden bist, glaub es mir, es geht für alles einfach weiter. Und so habe ich es gemacht. Ich habe so viel Scheiße. Ich habe auch schlechter Start gehabt. Ich habe mir erst, dann habe ich Kämpfe verloren. Dann habe ich Kack gebaut. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich kein Geld gehabt. Dann ist mir das passiert. Dann bin ich fast auf der Straße gelandet. Ich habe einfach weitergemacht und jetzt bin ich auf einmal da. Nicht, dass ich jetzt Millionär geworden bin von dem, aber ich messe sowieso nicht Erfolg mit Geld, sondern mit. Für mich ist Erfolg, wenn ein Mensch sich was vornimmt und der zieht das durch und er schafft das, dorthin zu kommen und nicht mit Geld. Und da kann ich genauso noch, und deswegen sage ich, traue ich mich zu behaupten, dass ich sage, ich habe Erfolg, weil ich wollte Kämpfer werden und ich wollte ein bekannter Kämpfer werden und ich bin mittlerweile in Österreich und jetzt auf dem Weg in Deutschland ein bekannter Kämpfer zu werden. Das heißt, ich habe geschafft, was ich wollte. Das ist das, was ich wollte. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nicht Millionär werden, ich wollte nicht ein Haus bauen, habe ich auch nicht gemacht. Ich wollte das und ich habe es auch geschafft. Also kann man sagen, unschlagbar erfolgreich.
Das ist ein perfekter Schlusssatz und das bist du auch.
Danke sehr.
Respekt wirklich für alles, was du erreicht hast bis jetzt. Danke. Und mach so weiter.
Einfach weiter. Danke vielmals.
Das war Podcast-Folge 61 mit dem MMA-Kämpfer Selim Topuz. Im Internet unter Octagon Challenge findet ihr alle Informationen und Videos dazu. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Auf YouTube gibt's die ersten Folgen mit Selim sogar gratis und es ist wirklich ziemlich lustig zum Anschauen. Für alle, die den ganzen Montag auf die neue Podcast-Folge gewartet haben, sorry, ich habe es neben meiner Arbeit zum ersten Mal und hoffentlich letzten Mal nicht pünktlich geschafft, die Folge zu schneiden. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall an meinem überaus schlechten Zeitmanagement arbeiten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und seid trotzdem nächste Woche wieder mit dabei. Dort werden wir nämlich im Fight Report mit Michael Riesch über den Kampf von Alexander Rakic und ganz vielen anderen Kämpfen sprechen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.